Wir haben in den letzten 20 Jahren gelernt, oder ich muss fast sagen, manche haben es auch lernen müssen, dass das Gehirn nicht fertig ist, sondern dass das das ganze Leben lang in einem sich ständig in Bewegung befindlichen Prozess befindet und immer wieder umgebaut werden kann, was das Hirn sich sozusagen merkt oder was dort in Form von neuronalen Verschaltungen verankert wird, ist, sind nicht die Probleme, die man im Leben hat, sondern die Lösung.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Paracelsus Lab Podcast. Liebe Menschen, heute sprechen wir über Potenziale und Potenzialentfaltung und gehen der Frage nach, warum wir diese vielleicht nicht verwirklichen können oder welche Irrungen und Wirrungen, Muster, Glaubenssätze oder auch fehlgeleitete Lösungsstrategien uns davon abhalten. Die Rede, ich hoffe, ich fasse es jetzt richtig zusammen, wo es hier geht, es geht um Verwicklungen und quasi wie unsere Erfahrung, unser Gehirn formen, wie Bindung unser Denken prägen und wie unsere Prägung uns fesseln oder befreien können. Und dazu spreche ich heute mit Professor Dr. Gerald Hüther, einem der bekanntesten Neurobiologen und Hirnforscher im deutschsprachigen Raum und einer der klarsten und unbequemsten und zugleich menschlichsten Denker unserer Zeit. Gerald, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns hier im Podcast zu sprechen.
Matthias, ich grüße dich und erst recht alle, die uns jetzt hier zuhören. Ich denke, wir haben da einiges zu dieser Thematik miteinander auszutauschen. Und in gewisser Weise könnte man ja auch sagen, dass eine Erkrankung, die man bekommt, das Ergebnis einer Verwicklung ist.
Genau darauf will ich mit dir genauer eingehen. Ich darf ehrlich sein an dieser Stelle. Ich habe mich auf dieses Gespräch ganz besonders gefreut. Nicht nur, weil ich deine Expertise sehr schätze, deine Arbeit verfolge, sondern weil dieses Thema von Entwicklung, aus der Verwicklung rauszukommen, Potenziale zu entfalten, ich glaube sowieso jeden betrifft, spätestens am Ende der Podcast-Episode werden das alle erkennen, ist aber auch wichtig für die tägliche Arbeit. Wir haben hier viele Ärzte, Therapeuten, Therapeutinnen, die uns zuhören und ich glaube, in jeder Lebenssituation kann das sehr interessant sein. Also würde ich sagen, vielleicht starten wir direkt einmal rein. Ich hatte eingangs, gerade kurz im Vorgespräch, schon versucht, so ein paar Begrifflichkeiten zu sortieren. Dann gebe ich offen und ehrlich zu, hast du mich gleich schon einmal zu Recht nicht gerückt, aber mir schon mal mitgeteilt, wir müssen die genaueren Begriffsdefinitionen eigentlich zu den Themen finden. Wenn wir von Verwicklungen sprechen, was bedeutet das aus psychischer, sozialer oder neurobiologischer Sicht oder auf welcher Ebene spielt sich das Ganze ab?
Ja, das sind ja immer nur Begriffe und in einer gewissen Weise muss man auch immer versuchen, Begriffe so zu suchen, dass die so ein Bild transportieren, dass man sich was vorstellen kann. Sonst wird das ja Fachchinesisch, was kein Mensch mehr versteht. Und ich bin Neurobiologe. Wir haben in den letzten 20 Jahren in überaus deutlicher Weise gelernt, oder ich muss fast sagen, manche haben es auch lernen müssen, dass das Gehirn nicht fertig ist, sondern dass das das ganze Leben lang in einem sich ständig in Bewegung befindlichen Prozess befindet und immer wieder umgebaut werden kann. Nicht das ganze Gehirn, aber die Vernetzungen, die da herausgebildet werden. Und die Vernetzungen, die da herausgebildet werden zwischen den Nervenzellen, also diese Verknüpfungen, die werden stabilisiert, wenn man irgendetwas erfolgreich hinkriegt. Also ist, was das Hirn sich sozusagen merkt oder was dort in Form von neuronalen Verschaltungen verankert wird, ist, sind nicht die Probleme, die man im Leben hat, sondern die Lösung. Das ist sehr hilfreich, um zu verstehen, dass manche Menschen mit Lösungen umher irren, die sie als Kind mal gefunden haben, weil sie der Mama alles recht machen wollten, haben sie immer so schön aufgeräumt. So einer bin ich nämlich. Haben sie immer schön aufgeräumt und daraus ist dann eine Problematik entstanden. Bei mir Gott sei Dank nicht ganz so schlimm, aber es hätte schlimmer kommen können, dass ich dann mich in einer Welt, in der nicht alles aufgeräumt ist, gar nicht mehr wohlfühle. Ich wäre ein zwanghafter Aufräumer geworden. Und wenn ich dann beim Psychiater gelandet wäre, damit hätte er gesagt, obsessive compulsive disorder, Zwangsstörung. Und es gibt ja auch solche Zeitgenossen, bei denen das mit dem, die über alles unter Kontrolle haben wollen, die ständig alles in Ordnung haben wollen und die gehen anderen damit furchtbar auf die Nerven. Und dann sieht man, das ist, sowas nenne ich dann eine Verwicklung. Da ist eine Vernetzung entstanden, die zunächst erstmal sehr sinnvoll war, weil Mama hat mich damals immer lieb gehabt, wenn ich schön mein Zimmer aufgeräumt habe. Und anschließend wird das, was einmal ursprünglich ganz sinnvoll war und wo es zumindest keine andere Lösung gab als diese, ich hätte ja nicht Mama verändern können, das wird dann plötzlich zu einer Verwicklung mit dem Ergebnis, dass ich das ganze Leben lang wie so ein Aufräumwahnsinniger umherlaufe. Und das ist eine Macke. Könnte man auch sagen, die Verwicklung ist sowas wie eine Macke. Und dann können wir uns zum Troste sagen, jeder von uns hat irgend so eine blöde Macke. Das hat nichts mit Krankheit zu tun. Aber aus einer Macke kann etwas werden, wo der Psychiater dann sagt, naja, jetzt ist es doch so hinderlich für das Leben geworden, dass er auch nicht mehr richtig arbeiten kann. Vor lauter Aufräumerei kommt dazu gar nichts mehr. Und dann sagt er Zwangsstörung. Und dann kriegt man das Etikett einer Erkrankung. Aber der Übergang ist fließend und das einzige Kriterium am Ende ist der Psychiater, der sagt, mit der Macke kann er noch einigermaßen sich im Leben zurechtfinden oder mit der Macke kann er einfach nicht mehr arbeiten gehen.
Wenn ich es richtig verstehe, es beginnt quasi mit einer Lösungsstrategie, die, und könnte man es so festhalten, eine Lösungsstrategie, die fehlgeleitet ist oder durch Wiederholen und Wiederholen unser Gehirn verändert hat?
Ja, du kommst ja zur Welt, also wir alle kommen ja zur Welt mit zwei seelischen Grundbedürfnissen. Die haben sich schon vor der Geburt herausgebildet und sind im Hirn verankert. Und das eine ist, dass ja, wir waren 9 Monate aufs Engste verbunden und zwangsläufig entsteht daraus ein Netzwerk und eine Strukturierung, die dazu führt, dass man auf die Welt kommt und dieses Bedürfnis nach Verbundenheit hat. Wird ja auch normalerweise gestillt, ist wunderbar, die Mama nimmt dich in den Arm und alles ist gut. Und sobald dieses Bedürfnis nach Verbundenheit gestillt ist, kommt das andere Bedürfnis, was du auch vorgeburtlich schon herausgebildet hast, weil du auch schon vor der Geburt dich immer mal, wenn es dir gerade gut gegangen ist, da drin bewegt hast, versucht hast, dich umzudrehen, mal gegen den Bauch der Mama gedrückt hast und keine Ahnung, was noch alles gestrampelt. Und deshalb wirst du dann, wenn das Bedürfnis nach Verbundenheit gestillt ist, automatisch das zweite Bedürfnis bekommen. Das ist dann das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Explorationsbedürfnis kann man es auch nennen oder Autonomie. Und später, wenn wir erwachsen sind, nennen wir das Freiheit. Also das eine Verbundenheit, das andere Freiheit. Beides hättest du gern gleichzeitig. Und wenn du nun in deiner elterlichen Umgebung in eine Situation kommst, wo das mit der Verbundenheit nicht so richtig klappt, also ich zum Beispiel, wenn ich nicht richtig aufgeräumt hätte, hätte ich mein Bedürfnis nach Verbundenheit nicht stillen können. Also musste ich mir irgendwas ausdenken. Ich bin einer, der sich anpasst damals, vielleicht weil ich noch zu klein war. Oder es war sozusagen, ich fand das damals besser aufzuräumen und das anzunehmen, was die mir gesagt haben. Und damit habe ich dann ja auch Ruhe ins Hirn gekriegt. Ein inkohärenter Zustand, der da bis dahin im Hirn bei mir unterwegs war, weil ich merkte, so wie ich da bin mit meiner Art und Weise, mit den Dingen umzugehen, war Mama nicht zufrieden. Bin ich Gefahr gelaufen, die Liebe oder die Verbundenheit zu meiner Mama zu verlieren. Also habe ich angefangen, schön aufzuräumen. Schon war wieder alles kohärent. Und die Lösung heißt, wenn du immer schön aufräumst im Leben, wird alles gut. So. Ich weiß, da sind einige jetzt mit dir dabei, die sowas Ähnliches auch haben. Aber man kann sich auch fragen, was man nur selber für eine Macke hat. Also muss nicht alles immer dasselbe sein. Es gibt auch welche, die sind einfach nicht gesehen worden von ihren Eltern. Die hatten das Gefühl, die sehen die nicht und nehmen sie nicht so, wie sie sind. Und die müssen sich dann bemerkbar machen. Solche gibt's auch. Die müssen ständig rufen, dass sie noch da sind. Das sind diese Typen, die einem heutzutage dauernd auf die Nerven gehen, weil sie immer zu sagen, hallo, ich habe auch noch was zu sagen. Ja, ist auch eine Verwicklung. Ne? Also war irgendwann mal notwendig, weil sonst hätte den Kleinen da gar keiner gesehen. Aber jetzt, wenn Leute als Erwachsene und gar als Politiker und als Staatsmänner immer noch rufen, hallo, ich habe schon wieder was Tolles und ich muss euch mal zeigen, wie wichtig ich bin. Da würde ich sagen, das ist eine Verwicklung, das ist nicht so gut. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo du angefangen hattest. Solange du mit so einer blöden Verwicklung rumläufst, kannst du dich nicht entfalten, weil du immer nur mit der Verwicklung beschäftigt bist. Wenn ich immer zu am Aufräumen bin und das weiterhin so wichtig finde, wie soll ich mich denn dafür den Zauber und die Schönheit der Welt, für das spannende Erlebnis einer Beziehung zu anderen Personen öffnen, die ganz anders sind als ich. Da habe ich eher das Bedürfnis, die müssten jetzt alle genauso einen Aufräumfimmel haben wie ich. Und ich arbeite auch nur noch mit denen und damit geht mir die halbe Welt sozusagen verloren in meiner Einseitigkeit und in meiner Verwicklung. Und deshalb wäre es ganz interessant, wenn man sich selbst mal fragen würde, was man da eigentlich für eine Klatsche hat, wie die Verwicklung entstanden ist. Und dann kann man sich entscheiden, ob man weiter damit rumlaufen will oder ob man sie vielleicht loswerden will.
Wenn wir in diesem Bild Verwicklung, also du hast es eben eingangs so schön gesagt, das sind erstmal Begriffe, aber ich stelle mir jetzt gerade auch wirklich etwas Verwrungenes, Verdrehtes vor, ob nun in meinem Kopf oder wie ich es auch immer wahrnehme. Das ist mir klar, dann ist Entfaltung, rausgehen natürlich nicht möglich. Ist es etwas, was von außen kommt oder ist es rein bei mir ein Thema?
Du hast Pech gehabt, dass du eine bestimmte Situation erleben musstest, in der es nicht anders gegangen ist. Die Lösung für diese blöde Situation hast du aber gefunden, als Kind, auf deine Weise, mit deinen Möglichkeiten. Und deshalb hast du dir eigentlich die Verwicklung selbst ins Hirn gebaut.
Okay.
Du hättest ja auch sagen können, hätte ich damals ja auch machen können, ich hätte sagen können, blöde Mama. Und ich hätte angefangen, diese Mama abzulehnen. Das ist am Anfang noch sehr energieaufwendig, weil das tut ja eigentlich auch innerlich weh, mag manch. Und dann hilft sich das Hirn, weil es immer versucht, energieaufwendige Prozesse so umzugestalten, dass das weniger Energie braucht. Das heißt, die Nervenzellen in bestimmten Bereichen, wo ich bisher diesen Aufwand getrieben habe, mir ständig gesagt habe, ich will mit der Mama nichts mehr zu tun haben, die bilden dann hemmende Fortsätze und da werden inhibitorische Transmitter ausgeschüttet und die hemmen denn die Bereiche, die tiefer im Hirn liegen, die gerne mit der Mama kuscheln möchten. Also mein Bindungszentrum oder mein Bedürfniszentrum, wo das herkommt, dass ich mich immer gerne mit der Mama verbunden fühle, wird glattweg rausgehemmt durch nun neu gebildete Verschaltungen, die dann dieses Gebiet da so einigermaßen abschirmen. Kann man sich so vorstellen, das sind dann auch schöne Begriffe, als ob man sozusagen sein Herz jetzt im Beton zumauert. Und dann bin ich ein Junge oder ein Mädchen und will mit der Mama nichts mehr zu tun haben. Es tut mir auch nicht mehr weh. Wenn die mich weiter verletzt, umherkommandiert und sagt, wenn du hier dein Zimmer nicht aufräumst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. Das macht mir doch nichts mehr. Ich habe sie sowieso nicht mehr lieb. Und dann bin ich auch raus. Das ist auch eine Verwicklung, weil jetzt fehlt mir das ganze Leben lang dieses Gefühl, wie schön das sein kann, wenn man mit einem Menschen wirklich verbunden ist. Ist auch häufig so, dass das nicht sich auf die Mama beschränkt, sondern da kann man möglicherweise alle anderen Leute auch nicht leiden, weil man sich nicht mehr auf so eine Verbundenheit einlassen kann.
Und können Verwicklungen denn ausschließlich im Kindesalter entstehen oder ein Leben lang?
Nee, die können, kann sich auch nur mit 80 kräftig verwickeln.
Okay. Und dann hast du eben einen anderen Begriff genannt. Da würde ich gerne auch noch so definitionsgemäß auch nochmal mit drauf eingehen. Du hast von Kohärenz gesprochen und Inkohärenz. Kannst du uns da nochmal einen Einblick zu geben, was damit genau gemeint ist?
Ja, es gibt so ein Grundprinzip, was die ganze Arbeitsweise des Gehirns bestimmt. Das ist so grundlegend, dass die Hirnforscher das eigentlich in der Öffentlichkeit gar nicht so proklamieren. Also es ist jedem klar, dass es so sein muss, aber es sagt keiner. Und das führt dann manchmal so, dass es einem dann doch nicht so ganz klar wird. Das Gehirn ist ja ein, nennen wir es mal, lebendes System, also ein Teilsystem. Also ein Ameisenhaufen ist auch ein lebendes System und eine Familie ist ein lebendes System. Und diese ganzen lebenden Systeme haben ein Grundmerkmal, nämlich die organisieren sich immer so, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das machen die deshalb, weil es den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gibt. Und der auf eine andere Weise aber zum Ausdruck bringt, wenn sie das nicht mehr hinkriegen, wenn die mehr Energie brauchen, als zur Verfügung steht, um die Integrität ihres Systems aufrechtzuerhalten, da fliegen sie auseinander und verteilen alle die Energie, die da in dem System drin ist, verteilt sich dann wieder im Universum. So, und um das zu verhindern, muss man versuchen, mit möglichst wenig Energie zurechtzukommen. Das ist eigentlich das Kennzeichen von Leben. Und wenn man dann noch sagt, okay, wie geht das, dann heißt es, jedes Lebewesen, auch so ein Wasserflur, aber auch du und auch eine ganze Familie und auch ein Ameisenhaufen, merkt, wenn es einen Zustand erreicht hat, wo wenig Energie gebraucht wird. Also es strebt immer einen Zustand und jetzt ist noch viel Aufregung und viel Theater und es hätte gerne einen Zustand, wo weniger Aufregung, weniger Theater ist. Hirntechnisch heißt das, wo die Nervenzellen weniger viel feuern und dadurch weniger solche Ionen durch Membranen transportiert werden müssen, was ja energieaufwendig ist. Und deshalb versuchen wir alle im Leben immer wieder Zustände zu erreichen, wo alles möglichst gut passt. Und diesen Zustand, wo alles richtig toll zusammenpasst, also vorne und hinten im Hirn und oben und unten und dann auch noch das Hirn mit dem Körper und die Denken, Fühlen und Handeln sollten möglichst auch noch eine Einheit sein und dann wäre es auch schön, wenn wir noch ein paar Leute um uns hätten, mit denen auch alles gut passt und am besten ist es dann auch, wenn man auch im Universum so eingebettet ist, dass alles passt und das ist der ideale, angestrebte Zustand. Danach sind wir alle auf der Suche und immer wenn wir so einen Schritt dahin gemacht haben, haben wir einen inkohärenten Zustand, wo es noch nicht gepasst hat und der viel Energie braucht, in einen kohärenteren Zustand verwandelt, der weniger Energie braucht und dabei haben wir eine Lernerfahrung gemacht, nämlich wie das geht und die wird im Hirn verankert. Ist relativ einfach und macht deutlich, dass wir da also alle Suchende sind. Wir suchen, wie inkohärente Zustände in kohärente umgewandelt werden können. Dabei machen wir bestimmte Erfahrungen, die werden im Hirn verankert. Und manche Erfahrungen, die wir machen, also manche Lösungen, die wir finden, sind im Moment, wo wir es einsetzen, erstmal okay. Aber die können dann sehr viel Inkohärenz erzeugen, wenn man älter wird.
Und dann sind wir wieder bei der Verwicklung, die zwar per se erstmal.
Haben wir uns eine Verwicklung ins Hirn gebaut,
ja. Und dann sind wir quasi erst im Energiesparmodus oder in Energieeffizienz zu nutzen. Aber wenn wir bei deinem Beispiel von eben bleiben, hättest du deine Verwicklung nicht erkannt und es würde stressig werden, es würde etwas Neues kommen, würdest du erstmal anfangen aufzuräumen.
Ja, und manche Menschen müssen auch sozusagen mit ihrer Verwicklung gegen die Wand rennen, bis die bereit sind, die eigene Vertratung da anzunehmen und anzuerkennen, dass sie da wohl jetzt irgendwie ein bisschen zu viel des Guten gemacht haben. Also so eine Verwicklung, die man häufig sieht in sozialen Berufen, ist ja, dass man sich unglaublich gerne um andere kümmert. Man spürt richtig als Gefühl diese Sorge um den anderen Menschen, der die Hilfe braucht. Da kann man natürlich jetzt zurückgehen und kann fragen, wo kommt denn das her? Und dann wird das relativ in den meisten Fällen auch von den betreffenden Personen selbst zu beantworten sein. Die sind in bestimmten Phasen ihres Lebens in eine Situation gekommen, wo sie jemand helfen konnten und wo sie dafür sehr viel Dank und Anerkennung bekommen haben. Und das kann dann sein, dass das Bedürfnis, jemandem helfen zu wollen, sehr, sehr groß wird. So groß, dass man dann in einer Altenpflegeeinrichtung arbeitet und sich völlig verausgabt, weil da ist jetzt auf einmal so viel Pflege notwendig und wäre so viel Liebe erforderlich, wie man den alten Menschen dann das Leben erleichtern könnte, dass man daran zugrunde geht. Das ist eine Verwicklung. Man hat dann sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, anderen zu helfen und man hat dabei aber vergessen, auf sich selbst zu achten. Und an diesem nicht gut auf sich achten können, wird man dann krank. Es gibt nirgends so viele psychosomatische Erkrankungen wie in den helfenden Berufen. Sogar bei den Tierärzten ist das. Und wenn Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinandergehen und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sich nochmal so ein bisschen zurücklehnen könnte in so einer Situation und sich nochmal fragen könnte, wie man einen etwas kohärenteren Zustand erreichen kann, wo man sagt, gerne helfe ich anderen Leuten, aber ich kann denen ja nur weiterhelfen, solange ich gesund bleibe. Also muss ich zunächst erstmal auch auf mich aufpassen, sonst geht das nicht.
Gerhard, wenn wir jetzt dieses im Überblick haben, was Verwicklungen sind, die uns von unserer Entfaltung abhalten, würdest du sagen, per se Verwicklungen sind etwas Schlechtes oder quasi Strategie, Teil von uns, evolutionär verankert, nur dann fehlgeleitet?
Ich glaube, sie sind unvermeidlich, weil dieser kohärente Zustand, den alles Leben anstrebt, wo alles passt, den gibt's ja gar nicht. Das ist ja eine Illusion. Also wir nennen den dann Himmelreich und Paradies und die, die mehr oral fixiert sind, nennen das dann Schlaraffenland. Aber da glauben sie, sei es so, wie es sein sollte und alles passt. Und in Wirklichkeit müssen wir uns eingestehen, auch wenn es ein bisschen wehtut, den einzigen Moment, wo wir das mal erleben, dass alles passt, ist der, wenn wir gerade gestorben sind. Da passt es wieder. Und vorher passt es nie. Das ist das Kennzeichen des Lebens, dass es kein Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern das hat immer Probleme. Und wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann wäre das das Langweiligste, was es ist. Das würde an sich selber verrecken. Also, und kann sich natürlich dann auch gar nicht mehr weiter entfalten und neue Erfahrungen machen. Deshalb müssen wir immer wieder erleben, dass etwas anders kommt, als wir das erhoffen. Dass Probleme entstehen, manchmal auch welche, die sich nur noch schwer wieder lösen lassen. Und deshalb gehört es dazu, wenn man zum Beispiel möchte, dass man das Gefühl von Glück in seinem Leben auch wirklich genießen kann, dann müssen wir das uns eingestehen, dass das nur denen gelingt, die vorher auch das Gefühl von Unglück erlebt und durchlebt haben. Also da gehört das Unglück als Voraussetzung dazu, dass man glücklich sein kann. Und jetzt kannst du das auf deine Frage nochmal beziehen. Das heißt, diese Verwicklungen gehören dazu. Weil ja, es ist der Prozess, wo man sich aus diesen Verwicklungen befreit, indem die Erkenntnis kommt. Das ist ja das Besondere. Okay. In den Prozess der Verwicklung hinein geht es fast ohnmächtig. Das ist mir damals passiert, da konnte ich doch nicht wissen, was ich da tue. Ich habe alles schön aufgeräumt, Mama hat mich geküsst, alles prima. So, aber heute, ich kann dann auch noch verstehen, dass ich deshalb Naturwissenschaftler geworden bin, weil ich so gerne aufräume und Hirnforscher, keine Ahnung. Und ich bin auch damit karrieremäßig gut vorangekommen, weil Aufräumen ist eine gute Fähigkeit. Aber heute kann ich mich hinstellen und sagen, ich will kein Aufräumer sein, weil ich mit diesem Aufräumwahn das Zusammenleben mit meiner Frau und mit unseren Kindern nicht so gestalten kann, wie es eigentlich sein muss, nämlich offen, spontan, lustvoll, unkontrolliert, unaufgeräumt. So. Und deshalb sage ich dann irgendwann, und das kann ich jetzt bewusst sagen, das ist zwar damals entstanden, okay, war auch okay, hat mich eine Zeit lang begleitet, ist mir in mancher Hinsicht auch hilfreich gewesen. Aber heute sage ich, nee, ich räume nur noch auf, wenn ich das für richtig finde. Und ansonsten lebe ich ein lustvolles, unaufgeräumtes Leben.
Und dafür musste quasi dieser Erkenntnisgewinn erstmal stattfinden. Also den, ich würde mal sagen, vielleicht auch ein Perspektivwechsel, um die Verwicklung überhaupt erstmal zu erkennen. Also wie ein Rauszoomen, um dann zu sehen, okay, da stimmt irgendetwas nicht. Da hat sich ein Muster so in mein Gehirn eingebrannt. Bevor wir gleich auf dieses, also von der Verwicklung zur Entwicklung kommen, ein Zusammenhang im tieferen Verständnis auf neurobiologischer Ebene und auch wenn wir, du hast es eben schön angesprochen, die Systeme kohärent zusammenarbeiten. Also wenn wir uns in einem inkohärenten Zustand befinden, dann endet das ganze Thema ja sicherlich nicht nur auf Ebene des zentralen Nervensystems, sondern geht logischerweise weiter auch in Richtung beispielsweise des Immunsystems. Du hast es eben angesprochen, anhaltende inkohärente Zustände mit extremen Verwicklungen, die zu psychosomatischen Erkrankungen führen. Für uns auch wichtig, wenn wir auf Gesundheit und Krankheit hier im Podcast schauen wollen. Welche Auswirkungen gibt es vielleicht auch an Untersuchungen in diesem Bereich, wenn wir auf psychischer Ebene, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, aber wenn wir diese Verwicklungen haben als inkohärenten Zustand, welche Auswirkungen gibt es unter Umständen auf das Immunsystem, auf Hormonsystem, auf das Stresssystem?
Ich habe da ein ganzes Buch geschrieben, auch erst vor 2-3 Jahren. Das heißt, Lieblosigkeit macht krank.
Ja.
Weil man, wenn man etwas mutig ist und nicht auf seinen naturwissenschaftlich engstirnigen Begriffen herumhackt,
ja,
kann man all das, was Menschen in solche Situationen bringt, wo es sehr inkohärent wird, auch als Lieblosigkeit betrachten. Vor allen Dingen im Zusammenleben mit anderen erzeugt man ständige Inkohärenzen bei den anderen und zwingt die anderen in Verwicklungen, wenn man lieblos unterwegs ist. Und genauso, das hatte ich schon angedeutet, mit den sozialen Berufen kann es auch passieren, dass man sehr lieblos mit sich selber umgeht. Hm. In diesem Buch, und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage, wird das nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben. Aber im Kern kann man doch sagen, der Körper wüsste schon, wie er gesund bleibt. Wir haben ja Regelmechanismen, die richtig perfekt funktionieren. Die sind während der vorgeburtlichen Zeit alle entstanden. Und da sind auch Bereiche im Hirn entstanden, die gelernt haben, die im Körper ablaufenden Prozesse alles so zu lenken und zu steuern, dass das wunderbar klappt. Und die wichtigsten Regelprozesse, das sind diese sogenannten globalisierenden und harmonisierenden, also organübergreifenden Systeme. Das Immunsystem hast du schon genannt, aber das neuroendokrine System gehört da natürlich auch dazu. Das Herz-Kreislauf-System ist so ein Ding, was sozusagen alles zusammenhält und natürlich auch das sympathische oder das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus. Die Atmung gehört da im Grunde mit dazu. Und dann merkt man plötzlich, hey, da ist ja eigentlich, wir sind ja ausgestattet mit allem, was wir brauchen, damit wir gesund bleiben. Und die Zentren, die das immer alles koordinieren und lenken, liegen im Hirnstamm. und im Hypothalamus, in den tiefer liegenden Bereichen des Hirns. Und wenn wir sie nicht durcheinander brächten, also inkohärent machten, würden die wunderbar funktionieren. So, aber jetzt laufen wir zum Beispiel mit Angst rum. Und da kommt die Angst hier oben, weil wir merken, es könnte sein, dass ich jetzt schon wieder das Falsche gegessen habe, oder es könnte sein, dass ich diese Krankheit habe, weil ich den Beipackzettel gelesen habe, wo da steht, was man noch alles kriegen kann. Und dann mache ich mich oben verrückt. Und das Ergebnis ist, dass unten drunter das, was eigentlich normalerweise gut laufen könnte, auch inkohärent wird. Und dann entgleiten diese Regelprozesse. Die integrativen Regelsysteme des Körpers können nicht mehr richtig arbeiten, weil sie durcheinander gebracht werden und meistens durch Verwicklungen.
Und das ist nämlich genau der Punkt, weil der Ansatz, den dann viele haben, und das ist jetzt gar nicht von meiner Seite erstmal nicht als Kritik gedacht, aber in meiner Reflexion darüber, ich habe das in einem anderen Podcast von dir auch schon an der Stelle einmal mitgehört, also wenn ich aus therapeutischer Sicht drauf schaue und überlege, okay, was wäre jetzt mein Ansatzpunkt? Ne? Also Menschen kommen zu dir als Therapeut, zum Arzt und sagen, ich habe Problem XY, Ängste beispielsweise, und wir würden anfangen, das Problem vielleicht zu beschreiben und es zu objektivieren, das hattest du auch nochmal gesagt, und das eigentlich das Subjektive gar nicht in den Vordergrund zu rücken. Und eventuell erzeugen wir damit die nächste Verwicklung. Ist es so, habe ich das so richtig wiedergegeben?
Ja, klar. Und es geht ja ganz konkret, also der Patient kommt und Magengeschwür. Kann man diagnostizieren, das sieht man, das weiß man, ist ein Magengeschwür, man kann das jetzt behandeln und kann die entsprechenden medizinischen Maßnahmen einleiten, evidenzbasiert. Und dann hat man das Magengeschwür geheilt und in Wirklichkeit hat man nur das Symptom einer Problematik geheilt, die immer wieder neue Magengeschwüre oder dann später andere Geschwüre an anderer Stelle hervorbringen wird. Und dieses Symptom heißt dann, dieser Mensch ist irgendwie in einer Welt unterwegs, die ihm zu viele Probleme bereitet. Und ist auch auf eine Art und Weise unterwegs, wo er immer wieder Probleme hat, wo die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus durcheinander kommt, wo dann die Schleimproduktion im Magen nicht richtig funktioniert, weil diese Ansteuerung nicht richtig geklappt hat. Und ja, der Säurehaushalt wird ja auch durch diese Dinger da, durch Sympathikus und Parasympathikus mitreguliert. Und dann nützt das nichts, das Magengeschwür zu behandeln. Eigentlich. Aber die Krankenkasse bezahlt nur die Behandlung des Magengeschwürs. Deshalb haben wir eine Medizin, die extrem gut ist mit der Diagnostik von, und jetzt sage ich so hart, wie es ist, Symptomen.
Ja.
Und dann auch der Behandlung von Symptomen.
Und das kann für den Moment eine Erleichterung bringen, aber wie du gerade gesagt hast, der Ursprung liegt bei der Verwicklung. Und damit sind wir auf der psychischen Ebene auch ein, also ich gerne auch beschrieben, auch in der Psychoneuroimmunologie als Top-Down-Phänomen, ne? Das heißt, wenn wir die Verwicklung entwickeln, ja, und eine Veränderung erzeugen können, dann ist zumindest das System in der Lage, in diesen kohärenten Zustand wiederzukommen.
Ja, und dann sind wir bei so einer Disziplin, die da als interdisziplinäre Disziplin entstanden ist, Psychoneuroimmunologie, bereit, das zu denken. Mhm. Aber wenn ich dir jetzt sage, guck mal, wie viele Hüftgelenke operiert werden und wie viele Knie. Mhm. Und dass das doch möglicherweise alles mit der Haltung zu tun hat, mit der die Leute rumlaufen. Vielleicht auch mit diesen blöden Schuhen, in die sie ihre Füße einklemmen. Und vielleicht auch mit dieser gebückten Haltung, mit der sie schon als Kind versucht haben, den Bestrafungen auszuweichen, die da kamen, und irgendwie sich einzuschleichen in die Peer Group, damit die einen aufgenommen hat, musste man ja auch ziemlich unterwürfig erstmal ankommen und alles mitmachen, so. Und dann ist das nicht nur eine geistige Haltung geworden, der Unterwürfigkeit, sondern es ist auch eine körperliche Haltung, die spiegelt sich in allem wieder. Bis im Gesicht siehst du dem diese Unterwürfigkeit an. Und dann kannst du doch nicht davon ausgehen, dass das folgenlos für die Gesundheit dieses Körpers bleibt. Natürlich hat der jetzt, ist der in sich zusammengesunken. Natürlich hat er den Rücken vollkommen verbogen. Natürlich läuft er so, dass diese Gelenke über kurz oder lang nicht mehr funktionieren können. Und dann kommt der Arzt und wechselt das Gelenk aus. Was ist denn das gewesen? Außer Symptomveränderung. Ist nur eben schwierig, weil in den meisten Fällen ist der Prozess schon so lange gelaufen, dass dann auch kaum noch was geht. Also ich kriege das kaputte Gelenk auch kaum wieder ganz, obwohl es viel mehr Möglichkeiten gäbe, als wir im Augenblick nutzen. Ich kenne ja ganz viele Patienten, die im Austausch eines Gelenks abgesprungen sind und dann gelernt haben, anders zu laufen, anders zu gehen. ihre Übungen zu machen und plötzlich ist es auch wieder schmerzfrei. Das gibt es alles, da muss man sehr kompetente Begleiter haben. Was richtiger wäre, wäre, wenn wir schon in dem Kindergarten und in der Schule anfangen würden, darauf zu achten, wie die Kinder rumlaufen, wie die miteinander umgehen, wie die sich selbst behandeln. Ja? Selbstfürsorge. Ja, Wahnsinn. Wer das gelernt hat, hat eine Chance, ein paar Jahre älter zu werden als die anderen.
Und gesünder zu sein. In der Zeit auch.
Und Selbstfürsorge ist ja auch nichts anderes als Ausdruck der Tatsache, dass man sich selber mag. Kann ja nur eine Stufe weitergehen und fragen, wie viele Menschen gibt es denn hier überhaupt in unserem Land, die sich selber mögen, noch mögen. Als Kind mag man sich immer, aber unterwegs ist es einem dann irgendwie abhanden gekommen. Und dann schlägt man sich durch und hält es aus. Wie furchtbar ist denn das? Da kann man doch noch krank werden.
Ist das auch das eine Verwicklung, würdest du sagen?
Mangelnde Selbstfürsorge ist natürlich, ne, hatten wir vorhin ja schon gesagt, dann bist du bereit, alles nach außen zu geben und alles, damit dich andere sehen oder damit sie dich bewundern oder damit sie dich toll finden, weil du dich so sehr um sie kümmerst und achtest auf alles draußen, aber nicht mehr auf dich. Ergebnis, Krankheit, ja klar.
Ich nenne es gerne auch, also auch die Empfehlung, bei mir auch aus der Praxis heraus, Patienten zu motivieren, ohne narzisstisch sich selbst aber ins Zentrum auch zu stellen und sich selbst wichtig genug zu nehmen, um auch etwas für sich zu tun. Also es ist ganz häufig als Thema, dass Menschen alle anderen, sich um alle anderen mitkümmern und wie du eben sagtest, gerade so die Caretaker-Berufe, die sozialen Berufe, die extrem voll davon sind, erstmal alle anderen, dann die Familie und für sich selbst eben sich gar nicht etwas Gutes tun an vielen Stellen.
Ja, aber da sind wir jetzt eigentlich am entscheidenden Punkt unseres Gesprächs. Es ist ja okay, dass man zunächst erstmal verstehen muss, wie die Verwicklungen entstehen.
Ja.
Es wäre dann auch gut, wenn der eine oder die andere, die uns hier zuhören, auf die Idee kämen und sagen, oh, jetzt verstehe ich plötzlich, warum ich so eine kleine Macke habe und kann auch plötzlich verstehen, dass das gar nicht so gut ist, obwohl ich mir das noch, dann wird es bewusst. Das ist der erste Schritt, es muss dir erstmal bewusst werden und erst wenn es dir bewusst geworden ist, kannst du eine Entscheidung treffen. Ich habe auch nichts dagegen, dass jemand sagt, nein, meine Macke ist großartig, ich möchte damit weiter rumlaufen. Die sieht man doch ständig im Fernsehen, die Leute, die niemals bereit wären, ihre Macke aufzugeben, weil sonst würden sie nicht mehr im Fernsehen auftreten können mit ihrer Macke. Also das ist relativ banal. Und dann kannst du dich entscheiden und kannst sagen, nein, ich möchte die nicht mehr. Das behindert mein Leben, das macht meine Partnerschaft nicht so schön. Es ist so, als ob ich im Hamsterrad sitze und meine ganze Freude am Leben verloren habe, die Entdeckerfreude, die Gestaltungslust. Oftmals oder bisweilen passiert das Eltern, dass sie ihre eigenen Verwicklungen überhaupt erstmal richtig sehen, wenn sie Kinder ins Leben begleiten, die noch nicht verwickelt sind. Man muss ja die Frage stellen, wer kann denn einem Verwickelten helfen, in so einen Bewusstwerdungsprozess zu kommen und sich aus seinen Verwicklungen befreien zu wollen? Andere Verwickelte garantiert nicht. Und jetzt muss man fragen, sind denn alle Psychotherapeuten unverwickelt? Sind denn die Ärzte alle ohne jede Verwicklung? Sind die Pädagogen und wie sie alle heißen? Ja, also einer, der verwickelt ist, kann immer nur den anderen auch noch verwickeln. Und Unverwickelte sucht man sehr lange und die einzige Gruppe, wo man ziemlich sicher sein kann, dass die es noch drauf haben, sind die von uns noch nicht erzogenen Kinder. Oder man müsste jetzt schon fast sagen, von uns noch nicht in die Verwicklung getriebenen Kinder. Und dann kann man manchmal so seinem kleinen Sohn mit 2 Jahren zugucken, wie der noch unterwegs ist und dann geht einem das Herz auf und dann merkt man, was man da alles in sich zugemauert hat und eingewickelt hat. Und dann kann das sein, dass man sagt, ich möchte nicht mehr, ich möchte wieder lebendig sein. Und dann heißt die Frage, wie geht das? Und dann kommst du, wie alle anderen, und sagst, da müsste jemand kommen, der dich motiviert. Und dann sagt der Hirnforscher, vergiss es, du kannst keinen Menschen motivieren. Du kannst ihn auch nicht ändern. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst ihn einladen, vielleicht auch noch ermutigen und vielleicht auch inspirieren, sich und sein Herz nochmal für das zu öffnen, was es in dieser Welt alles an wunderschönen Dingen zu entdecken und zu gestalten gibt. Das heißt, du kannst einem anderen Menschen helfen, den engen Raum, den er jetzt nur noch überschaut, weil er diese Verwicklung hat. Das ist ja, als ob du mit so einem Rohr der Verwicklung in die Welt guckst, da siehst du ja auch nur noch lauter Sachen, die durch die Verwicklung zu sehen sind. Und dann könntest du jemanden einladen, mach doch mal das Rohr runter, guck doch noch mal, guck dein Kind an. Geh auf den Spielplatz, guck dir überhaupt mal Kinder an oder guck dir mal jemanden an, der nicht verwickelt ist. Und dann siehst du plötzlich was, und so kann man dann einen Menschen, der zum Beispiel sehr zwanghaft geworden ist, so einem wie mir, kann man dann helfen, liebevoll, also durch Einladen, Ermutigen, Inspirieren, ja, dass ich dann mal ausprobiere, wie das ist, wenn ich loslasse. Und das kann sein, dass ich das als extrem beglückend erlebe, weil ich mich ja bisher, ich habe mich ja nicht getraut. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, du kannst einen anderen Menschen, das ist jetzt das Credo dieses ganzen Gesprächs, du kannst einen anderen Menschen, also das Einzige, wie er sich verändern könnte, ist, wenn du ihn einlädst, dass er sich auf was Neues einlässt. Du kannst aber keinen anderen Menschen einladen, wenn du ihn nicht magst. Damit fallen alle Dienstleister weg.
Okay.
Die wollen dauernd jemanden motivieren, verändern oder ihm irgendwie helfen, aber sie können ihn nicht einladen, weil sie ihn gar nicht mögen. Sie sind ja Dienstleister, sie kriegen Geld dafür.
Okay.
Und jetzt kann man noch die Frage stellen, und was sind das für Menschen, die andere Menschen mögen können? Können ja auch nicht alle. Und die Antwort heißt, es sind diejenigen, die sich selber mögen. Wenn du irgendjemanden triffst in der Welt, der jemand anders mag, dann kannst du einfach genau hingucken und du siehst, oh, wie schön, der mag sich selbst. Und deshalb hat er was zu verschenken. Und deshalb kann er auch andere einladen. Und dann können die anderen unter Umständen den Blick aufmachen, nochmal was Neues entdecken und sehen, dass es auch anders geht als so, wie sie es bisher gedacht haben. Das öffnet ihr Herz, ihren Verstand und ihr Bewusstsein. Und es könnte sein, dass der eine oder andere dann sogar wieder gesund wird. Und das ist dann durch die Liebe.
Du magst andere Menschen?
Nicht immer. Also ich will ja auch nicht alle einladen.
Ja.
Aber ich habe was, ich habe die Bereitschaft, das ist vielleicht der Punkt, ich habe die Bereitschaft, mich auf jemanden einfach auch einzulassen, auch wenn der mir auf den ersten Blick komisch vorkommt. Also das ist ja häufig, lehnen wir den anderen ja gleich ab und sagen, blöder Kerl. Nee, ich habe dann schon ein gewisses Interesse rauszukriegen, warum dieser Landstreicher da in dieser Weise unterwegs ist und anderen Leuten mit irgendwelchen Tricks das Geld aus der Tasche zieht. Das will ich dann wissen. Ich will wissen, was das für einer ist, und fange an, mich für diesen Menschen zu interessieren. Und man kann sich ja auch schon nur noch für einen anderen Menschen interessieren, wenn man ihn auch ein bisschen mag. Und dann lerne ich den kennen, und dann kann es durchaus sein, dass ich an dem nicht alles mag, aber irgendwas hat der. Um es ganz einfach zu sagen, irgendwas hat jeder Mensch, was man mögen kann. Man muss es nur suchen. Und dann kann man das auch einladen. Also dieses, was man in dem anderen mag. Nicht den ganzen, aber das bisschen, was man mag. Das eine Besondere. Und da stellt man dann, das sind so die großen Sternstunden, da stellt man dann fest, wenn ich da diesen Anteil des Landstreichers einlade, den ich mag, dass da der ganze Landstreicher hinterherkommt. Weil der hat es schon seit Jahren nicht mehr erlebt, dass ihn jemand einlädt.
Du lädst auch Leute an. Also ich gehe nämlich jetzt mal ganz konkret darauf ein, wenn du sagst, was ist jetzt für die, die uns bis hierhin zugehört haben, weil es ist super spannend, einfach über diese Verwicklungen überhaupt mal drüber nachzudenken, jetzt in Richtung Entwicklung. Du hast eben schon dieses Thema des Perspektivwechsels. Jeder muss es, man kann die Leute einladen, man kann sie aber nicht verändern, und die Veränderung kommt, wenn, dann von einem selbst. Das heißt, ich habe im ersten Schritt einen Perspektivwechsel, und vielleicht darüber hinaus, also was du als Möglichkeit mitentwickelt hast, um da etwas zu tun.
Mach es möglichst einfach. Perspektivwechsel ist alles dieser intellektuelle Quark. Du hast herausgefunden, jetzt mit deinen, was weiß ich, wie viel Jahren, dass du eine kleine Macke hast, dass du mit der schon lange rumläufst, die dir auch in mancher Hinsicht durchaus geholfen hat, und wo du jetzt der Meinung bist, eigentlich ist sie auch ein bisschen hinderlich. Also sie wird sogar immer hinderlicher. Und das heißt, es muss dir zuerst einfach nur ins Bewusstsein kommen. Du musst dir deiner eigenen Verwicklung bewusst werden. So, und das kommt der zweite Schritt. Du kannst dann entscheiden, ob du sie loswerden willst oder nicht. Und nochmal, das ist deine Entscheidung. Ich lade dich ein, dass du sie loswirst. Aber wenn du sagst, ich will sie behalten, mein Gott, dann musst du halt damit rumlaufen. Und vielleicht in 5 Jahren nochmal versuchen. Und dann käme der dritte Schritt. Und das ist dann der interessante, nachdem du fragst, wie kann ich dann, wenn ich mir das bewusst gemacht habe, wie das entscheidet, und ich dann sage, ich will das nicht mehr haben, dass ich möchte da raus, dann heißt die Antwort, du könntest versuchen, etwas liebevoller mit dir selbst umzugehen. Das fängt mit dir selber an. Also du brauchst gar nicht bei anderen rumzuwühlen. Guck mal, ob du nicht vielleicht ab sofort dich jedes Mal, wenn du irgendwas tust, fragen kannst, ob dir das überhaupt gut tut, was du da machst. Hör endlich auf, Sachen zu machen, die dir nicht gut tun. Und da kommen dann die meisten und sagen, aber das ist doch dann total egoistisch. Und dann musst du dir selbst klar machen, dass Egoismus etwas ist, was auf Kosten von anderen geht. Und wenn du dich fragst, was dir gut täte, ist es wohl wahrscheinlich am besten, du gehst im Wald und bist ganz alleine mit dir. Da fällt es dir am schnellsten ein. Ein Egoisten, den du in den Wald schickst, der wird verrückt im Wald, weil er da ja keine anderen mehr hat, die er ausnutzen und für seine Zwecke benutzen kann. Und da sieht man plötzlich den Riesenunterschied und man merkt auch, wie verwaschen unsere deutsche Sprache inzwischen ist, dass wir in die Falle gehen, beides in einen Topf zu werfen. Ich passe auf mich auf, dass ich und bin liebevoll zu mir selbst und kommt irgendwer ein, das ist aber sehr egoistisch, wie du dich jetzt hier verhältst. Da muss man irgendwie auch dagegen halten können und deshalb machen wir das ja jetzt hier. Also das hat mit Egoismus gar nichts zu tun. Möglicherweise hat uns die Kirche, also die christliche Kirche, das alles eingebrockt mit diesem Satz, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst, wobei es immer mehr auf dem Nächsten lag. Und das, so wie dich selbst war, irgendwie, das ist nicht definiert worden. Was heißt denn das, so wie mich selbst? Die meisten Leute haben den Nächsten erschlagen und sind so offenbar ja auch mit sich selber umgegangen. Und deshalb müssen wir hier aus diesen alten Mustern raus. Und ich bin froh, dass ich da aus so einer Ecke komme, die total unvermutet ist. Also aus der Neurobiologie, aus der Naturwissenschaft komme ich daher und erzähle dir und allen, die uns hier noch weiter Lust haben zuzuhören, wie man liebevoller mit sich selber umgeht und warum das keine schlechte Idee wäre.
Ich würde gerne mit dir auf ein noch relativ junges, aber sehr spannendes Online-Programm oder Online-Kurs eingehen zu diesem Thema, wenn es um Verwicklung geht.
Ja, da habe ich wirklich 2 Jahre heftig dran gearbeitet und ich habe mal versucht, ob ich einen Parcours bauen kann im Internet, also auf einer Webseite.
Ja.
Hab dann, nennt das immer Akademie, also Akademie für Entwicklungshilfe heißt das Ding. Und so findet man das auch im Internet, also Akademie, dann gleich in einem weiter für mit UE und dann auch immer noch weiter Entwicklungshilfe.org.
Wir verlinken das auf jeden Fall hier auch.
Wenn man da drauf geht, dann kommt man da irgendwo an, wo einem erklärt wird, dass das wie ein Haus ist. Und in dem Haus gibt es 9 Räume und man kann dann über einen Eintrittsschalter kann man dann ein Ticket kaufen, um dann durch diese 9 Räume zu gehen. Und an der Stelle schon mal, da ist so viel Material drin in diesen Räumen. Und die führen den Besucher sozusagen von einem Thema zum nächsten. Und zwar so, dass der immer mehr bei sich selber ankommt. Brauchst für einen Raum, wenn du ihn ordentlich machen willst, sicherlich 1 Woche. Du bist also 9 Wochen beschäftigt. Es ist massenhaft Material da drin. Und es hilft dir zunächst zu erkennen, das Hirn ist formbar. Wir lernen durch Lösungen, die wir finden. Das können aber auch Verwicklungen sein. Und aus den Verwicklungen kann man sich befreien. Aber man kann sich aus den Verwicklungen nur dann befreien, wenn man es will. Und dazu müsste man sich selber auch mögen. Und wenn man sich mag, kann man dann auch andere mögen. Und wenn man erstmal andere mögen kann, dann kann man seine gesamten Beziehungen zu anderen Menschen auf eine neue Qualität stellen. Und dann kann man endlich der Frage nachgehen, wozu will ich eigentlich auf dieser Welt da sein? Und wie kann ich meinem eigenen Dasein einen Sinn verleihen? So, dann bist du oben raus und dann kannst du noch auf den Dachboden gehen und mit anderen gemeinsam feiern. Und das hat dann ungefähr 9 Wochen gedauert. Das ist ein anspruchsvoller Prozess, durch den man da geht, weil es alles alleine tut. Ich komme da nicht nochmal. Ich habe das gebaut. Ich tauche da auch jedes Mal auf. Das sind so kleine Fußstapfen in den Räumen. Wenn man da drauf tippt, dann komme ich da plötzlich als Video und erzähle irgendwas. Aber im Grunde genommen ist es ein Selbstentwicklungsparcours. Und wir haben gemerkt, dass das sehr viel günstiger ist, wenn eine kleine Gruppe von 6 bis 8 Leuten da durchläuft, gemeinsam, als jeder einzeln. Weil die sich dann nämlich austauschen können. Da hat einer was gesehen, irgendwie einer hat was empfunden oder was erkannt und dann kann der das den anderen sagen, können die alle darauf achten. Und es gibt ja dann auch von Raum zu Raum so Reflexionsfragen, wo man dem nochmal nachgehen kann. Und diese kleinen, wir nennen das Reisegruppen, bilden sich, weil sich diejenigen, die Lust haben, diesen Parcours zu machen, bei einem Reisebegleiter melden. Und wenn der 6 oder 8 zusammen hat, sagt er, es geht los, macht eine Einführung und dann gehen die da gemeinsam durch und treffen sich in jedem Raum immer am Ende des Raumes, um zu besprechen, was hier passiert ist mit ihnen und wie das gegangen ist. Das geht wunderbar. Es entsteht ein ganz eigenartiges Gefühl von Zusammengehörigkeit in dieser Gruppe, weil die sich ja alle für sich selbst und auch für die anderen öffnen. Das ist ja so, als ob man plötzlich das Herz aufmacht. Und wenn man das gemeinsam mit anderen erlebt, schweißt das zusammen. Das heißt, wenn es richtig gut funktioniert, gehen die nicht wieder auseinander. Das werden Freunde. Die haben sich vorher überhaupt nicht gekannt und hinten nach ein paar Wochen gehen die da hinten raus, entwickelt und plötzlich auch in der Situation, muss ich sagen, wenn ich mal irgendwann nach Bielefeld komme, da weiß ich, da wohnt die Margarita und da brauche ich nur vorher Bescheid zu sagen, dann deckt die den Tisch und freut sich.
Wie kommen diese Reisegruppen zusammen? Wird das von euch mit organisiert?
Nee, da gibt es, also in diesem großen Haus, das ist ein Entdeckungshaus, aber da gibt es natürlich, da gibt es einen Keller mit allem möglichen Zeug und dann gibt es auch eine Cafeteria und in der Cafeteria gibt es einen Tisch und auf dem Tisch steht so ein Schild: Ich hätte gerne eine Reisegruppe oder einen Reisebegleiter. Und da drücken da drauf und dann stellen sich virtuell auch wieder 10, 12, ich weiß nicht, wie viel wir im Augenblick haben, Reisebegleiter vor. Und dann liest man, was das für einer ist und warum der das macht. Mit dem Bild und so. Und dann sagt man, oh, ich nehme hier die Silke. Die gefällt mir. Und dann drückt man auf den Knopf und dann kann man eine Mail an die Silke schicken. Liebe Silke, ich würde gerne mit dir die Reise machen. Sag doch mal Bescheid, ob du mich nehmen kannst und wann deine Gruppe ungefähr voll ist. Mhm. Und dann meldet sich sie und sagt, hier, jetzt nächste Woche geht's los. Bis dahin kannst du schon ein bisschen alleine in den verschiedenen Räumen herumwühlen, aber der richtige Prozess geht, glaube ich, erst dann in diesem gemeinsamen Entdecken los. Und das ist sehr einzigartig. Also habe ich zwischendurch auch mal gedacht, sowas gibt's überhaupt noch nicht. Weil hier wird ja überhaupt nicht motiviert. Und es wird auch nicht kommandiert, geschweige denn werden irgendwelche Ratschläge erteilt, sondern hier werden Menschen eingeladen, sich auf den Weg zu machen, wenn sie das wollen. Und das ist so liebevoll, dass man sich kaum dagegen wehren kann. Also die sich dann dazu entschließen, da mitzugehen, die sind total, also da habe ich noch nie gehört, dass das einer bereut hat. Das heißt immer andersrum, das ist ja unglaublich. Also sowas habe ich noch gar nicht erlebt. Insofern ist das vielleicht wirklich ein ganz gutes Instrument. Und was wir jetzt merken, ist, dass auch sehr viele Teams, also ein Lehrerteam oder aus einer Organisation und ein Verein oder es ist so ein Team von 6 bis 8 Leuten, die bisher mehr recht als schlecht miteinander klargekommen sind an der Arbeit, wenn die da durchgehen, da passiert es offenbar, dass die plötzlich zu einer, also wie die Musketiere, sozusagen, einer für alle für einen zusammenwachsen. Kann auch passieren, dass die unterwegs erkennen, dass sie überhaupt kein Team sind und dass sie auch nichts miteinander zu tun haben wollen. Dann ist es auch besser, als ständig zu versuchen, einen Teambildungsprozess zu machen, wo es sowieso nicht geht. Weil die alle nur Geld verdienen wollen da zusammen und eigentlich die anderen gar nicht brauchen, kein Interesse an den anderen haben.
Wer würdest du noch sagen, ist eingeladen, in das Haus zu kommen? Wer profitiert davon? Oder also ich denke jetzt auch an Altersgruppen, ich denke hier auch wieder an Ärzte, Therapeuten.
Also eigentlich alle, die irgendwie auf die Idee kommen, mal darüber nachzudenken, ob sie selbst auch so eine blöde Verwicklung sich ins Hirn gebaut haben. Und da gibt es Gruppen, die da leichter auf solche Ideen kommen. Das sind häufig die, die gescheitert sind mit ihren Verwicklungen. Für die ist es garantiert das Leichteste und das ist auch sehr hilfreich, weil es ist ja auch keine Therapie, es ist kein Therapeut unterwegs, sondern hier wird ein Selbstentwicklungsprozess ermöglicht. Die, wo ich sagen würde, die werden nicht kommen und werden das auch nicht nutzen, sind diejenigen, die noch immer sehr erfolgreich mit ihrer einmal entstandenen Verwicklung unterwegs sind. Leute, die auf der Bühne sehr erfolgreich sind, weil sie so großartige Selbstdarsteller sind. Leute, die in irgendwelchen Unternehmungen so erfolgreich sind, weil sie andere so wunderbar herumkommandieren können. Und davon gibt es dann ganz viele noch. Also Influencer, die so erfolgreich sind, weil sie allen Leuten alles Mögliche aufschwatzen können. Das sind ja alles Verwicklungen. Muss man ja fragen, warum macht denn das einer? Ja, und da kommt man dann schon drauf, dass das da bestimmte Gründe gibt, dass einer auf diese Art und Weise andere Menschen für seine Zwecke benutzt. Und das ist immer Ausdruck einer Verwicklung. Und solange die noch erfolgreich sind, hat man keine Chance. Die identifizieren sich sozusagen dann auch noch mit ihrer Verwicklung und sagen, guck doch her, was ich hier alles schon habe, einen Haufen Geld verdient. Hab's weit gebracht, bin total berühmt geworden. Da, glaube ich, muss man einfach warten, bis die Bühne, auf der sie das Spiel bisher aufgeführt haben, so löchrig geworden ist, dass sie unten durchzubrechen drohen. Und das sieht man auch, das stimmt auch, das ist auch ein ganz gutes Bild, weil es gibt viele Leute, die auf öffentlichen Bühnen stehen, also als Schauspieler oder Künstler oder Sänger oder Popstars oder was weiß ich was, wo man dann richtig sehen kann, dass da irgendwann die Zeit kommt, wo es wackelig wird da oben, wo die auch keiner mehr hören will. Und das sind fast alle, die ich da so kenne, wenn ich welche aufzählen müsste, die sind da im Alkoholismus gelandet. Das muss sehr bitter sein, wenn man dann plötzlich die eigene Verwicklung nicht mehr loswerden kann, weil sie einen bis dahin so fest begleitet hat und man auch nicht mehr auf die Idee kommt, dass man sie loswerden wollte, weil bis dahin ist ja noch alles gut gegangen. Und dann bleiben die da drin hängen und das führt dann zu sehr üblen Abschieden aus diesem Leben. Das ist nicht frei, das ist nicht liebevoll, das ist verklemmt und immer verbittert.
Glaubst du, man kann auch ohne Verwicklung in diese Position kommen? Also sprich auf der Bühne stehen?
Nee. Nein? Weshalb ich das konsequent sage, weil ich sage, prinzipiell ging das schon. Aber in der gegenwärtigen Welt, in der man ja nur auf die Bühne kommt, wenn man sich gegenüber anderen, die das ähnlich versuchen, durchzusetzen, versteht, dann muss man, um sich maximal durchzusetzen, maximal verwickelt sein, weil man sonst dieses Theater gar nicht aushält. Wie viele Unternehmer, die ein Unternehmen gründen, müssen in der Anfangsphase arbeiten bis zum Umfallen, weil sonst das Unternehmen nichts wird. Unverwickelt, also nicht mit diesem Wahnsinn, mit dieser Wahnsinnsidee, dass er das Unternehmen des Vaters jetzt nicht nur weiterführen, sondern noch viel größer machen muss. Ohne diese sonderbare Verwicklung hätte der ja niemals diesen Arbeitseifer an den Tag gelegt, mit dem er dann diese Leistung verbracht hat. Also Verwicklung wird es wohl immer geben. Ich finde aber eigentlich die Leistungen, die Menschen vollbringen, wenn sie nicht verwickelt sind, die finde ich dann extrem spannend. Nur wir finden kaum welche. Also mein kleiner Sohn, der hat damals so eine Leistung verbracht, weil der wollte immer den höchsten Turm bauen. Und nicht aus Verwicklung, sondern weil er gerne sehen wollte, wie hoch der Turm werden kann, den er selber bauen kann. Das war nicht in Konkurrenz zu anderen, sondern der hat sich an sich selbst gemessen. Und solche Menschen gibt es auch. Und die sind dann auch nicht verwickelt. Die messen sich an sich selbst und freuen sich, wenn sie da irgendwie mit dem Musikinstrument einen Schritt weitergekommen sind und merken, dass sie jetzt diese Passage auch noch spielen können. Aber nicht, weil sie damit auf der Bühne Erfolg haben wollen, das wäre dann eine Verwicklung, sondern weil ihnen die Musik so viel Freude macht. Also mit Hingabe, ohne dass man erwartet, dass man dafür was kriegt, aus sich selbst heraus. Dann ist das eigene Tun schon Geschenk genug.
Wenn wir von der Verwicklung zu dem Entwicklungsprozess kommen, interessiert mich jetzt natürlich und wahrscheinlich die Zuhörenden auch. Hast du auch aus den Teilnehmenden bisher aus dem Kurs, vielleicht kannst du uns mal so ein paar Einblicke geben, so von Teilnehmenden, die nach dem Kurs Entfaltungsprozesse erleben konnten, Entfaltung irgendwie selbst feststellen konnten?
Es gibt in der Cafeteria so einen Tisch, da steht Erfahrungsberichte drauf, da kann man ein bisschen reingehen. Ich erlebe ja Menschen, kennst du ja auch, es gibt welche, die halten schon 10 Jahre eine furchtbar schwierige Beziehung mit einem Partner oder einer Partnerin aus. Die gehen da durch und dann habe ich Rückmeldungen von manchen, die sagen, danke, das hat mir endlich die Augen geöffnet, ich bin da raus. Das hätten die möglicherweise ohne diesen Schritt der Selbstentwicklung nicht geschafft. Die haben plötzlich für sich beschlossen, dass sie das jetzt nicht mehr länger wollen. Darüber freue ich mich, das ist okay. Ich freue mich aber noch mehr über diese anderen, die etwas seltener sind, aber wo es mir das Herz erwärmt, dass die sagen, ich lebe seit 10 Jahren in einer wirklich furchtbar langweilig gewordenen Beziehung und wir gehen uns eher gegenseitig auf die Nerven und haben es aber noch nicht fertiggebracht, uns voneinander zu trennen. Und jetzt habe ich hier diesen Parcours gemacht und habe ich meinen Freund oder Freundin auch noch eingeladen, das zu machen. Und jetzt sind wir das begeistertste Liebespaar, was es auf der ganzen Welt gibt. Es war noch nie so schön, auch im Bett. Da muss ich sagen, wow. Ich erzähle das deshalb, weil es irgendwie deutlich macht, das ist ein Befreiungsakt.
Ja.
Und wenn Menschen da durchgehen, sind die nicht mehr manipulierbar. die lösen sich von ihren Vorstellungen, worauf es im Leben ankommt, und können sich wahrscheinlich dann wirklich auf das Leben einlassen. Das geht so weit, dass es auch in Unternehmen, auch da kriege ich Rückmeldung, Mitarbeiterinnen gibt, die Mut haben, dem Chef mal zu sagen, dass das hier so nicht läuft. Und dass die Art und Weise, wie er sie alle behandelt und die Räumlichkeiten, in denen sie untergebracht sind und die Hilfsmittel, die sie für die Arbeit zur Verfügung gestellt haben, dass man da nicht erwarten kann, dass man da Höchstleistungen erbringt. Dass man selbst natürlich jemand ist, der immer wunderbar und viel, mit viel Freude ganz oben die Höchstleistung verbringt, aber unter solchen Bedingungen geht's nicht. Und deshalb brauchen wir ja jetzt auch kein Mitarbeitergespräch, wo Sie mir sagen, ich hätte schlecht performt, sondern ich sage Ihnen, nichts mache ich lieber, als richtig gut zu performen, aber hier bei Ihnen in dem Laden geht's nicht. Tut mir leid. So, und dann ist die da, ist richtig vorgekommen, dann ist die da raus, hat gedacht, jetzt bin ich entlassen aus dem Haus. Der Chef hat wohl offenbar ein paar Tage heftig schlucken müssen. Und am Freitag ist er zu ihr gekommen, hat gesagt, Frau Müller, das hat mir schon sehr gefallen, was Sie da gesagt haben. Hat mir auch sehr zu denken gegeben. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht die Abteilung übernehmen wollen. Ja, das ist es. Das ist Entfaltung. Vom stillen, erduldenden Mäuschen zur Abteilungsleiterin. Und die wird dann auch andere Menschen in ihrer Abteilung nicht wieder so fertig machen, weil sie aus ihrer Verwicklung raus ist, hat sie es nicht mehr nötig, andere auch wieder weiter zu verwickeln. Ich glaube, dass wir da mit diesem Ansatz plötzlich eine ganze Schallmauer durchdringen, weil das ist mit nichts anderem vergleichbar, was da bisher so in dem therapeutischen und pädagogischen Bereich passiert. Also man müsste sich jetzt mal überlegen, was passiert denn, wenn Lehrer plötzlich so mit den Schülern zu arbeiten beginnen? Wenn da lauter unverwickelte junge Menschen aus der Schule kämen, da würde ja, also ich kann es dir sagen, weshalb das nicht passieren würde, dann würde unser gesamtes gegenwärtiges, verlogenes wirtschaftliches und politisches System in sich zusammenfallen. Da hätten die Medien plötzlich nichts mehr zu tun, weil ihnen würde keiner mehr zuhören.
Ich finde es unfassbar spannend, also auch diesen Ansatz mal wirklich so rumzudenken und diese sehr wichtigen. Du hast gesagt, ich soll Perspektivwechsel, klingt zu übertrieben, aber diesen Blick darauf, ich finde es extrem spannend und auch diese, wie du es jetzt berichtet hast, von dem Parcours und auch die Erfahrung, die Leute dabei konkret gemacht haben und wirklich entwickelt zu sein und sich entfalten zu können. Gerald, ich hätte noch wahrscheinlich hunderte Fragen, also zumindest zeigt das mir so meine Liste an, aber so mit ein bisschen Blick auf die Zeit. Ich glaube, ich muss dich auf jeden Fall nochmal einladen, aber mit so ein bisschen Blick auf die Zeit. Wenn du heute den Leuten, die uns jetzt zuhören, die sicherlich sehr viel schon mitnehmen konnten für sich selbst, gibt es etwas, was du allen noch auf den Weg mitgeben wollen würdest?
Ach, das ist so schwer. Da merkst du ja, ich habe ja auch in diesem Parcours und im Gespräch mit dir vermieden, mich als jemand hinzustellen, der wüsste, wie es geht. Also ich kann beschreiben, ich kann einladen, ermutigen, inspirieren, aber ich würde niemals einen anderen Menschen zum Objekt meiner klugen Ratschläge machen. Und vielleicht ist das der Schlüssel. Das könnten ja alle mal versuchen. Mal einen Tag sein Leben so zu gestalten, dass man keinen anderen Menschen zum Objekt seiner Absichten und Ziele, seiner Belehrungen, seiner Bewertungen oder gar seiner Anordnungen und Maßnahmen macht. Das könnte eine Erleuchtung werden, wenn man das mal einen Tag lang schafft. Und auf alle Fälle wird man dann merken, wird jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern merken, wie schwer das ist. Also sogar den eigenen Partner, den Lebenspartner, die Kinder. Und dann natürlich an der Arbeit noch die Kollegen oder die Kunden oder wen immer man da so hat. Überall geht es so, dass einer den anderen wie ein Objekt behandelt, dass er immer was von dem anderen will und dass es nur ganz selten mal so ist, dass man spürt, dass da Menschen unterwegs sind, die etwas, die nicht was haben wollen, sondern die was verschenken können. Und das wäre mein Traum, dass es viel mehr Menschen gibt, die aus diesem alten Modus des Habenwollens herausgefunden haben, die sich selber mögen und deshalb ihre Grundbedürfnisse auch stillen können und deshalb nicht mehr Bedürftige sind, die immer was haben müssen, sondern Menschen, die Liebende sind und damit was zu verschenken haben. In diesem Sinne, versucht es, probiert es aus. Ihr könnt es ja auch mit Hilfe dieses Parcours mal ausprobieren. Ihr trefft auch andere, könnt euch austauschen. Es ist, glaube ich, ganz interessant.
Wunderbare abschließende Worte. Vielen Dank, Gerald, dass wir über Verwicklung, Entwicklung und Potenzialentfaltung mit dir sprechen konnten. Ganz toll und vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
Sehr gern und alles Gute für alle, die uns zugehört haben.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de.
Ein All Ears on You Original Podcast.